Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen oder frohe Weihnachten müsste man sagen. Heute, Heiligabend im Jahr 2012. Ich denke, Montag, es ist schon halber Feiertag. Normalerweise beim richtigen Feiertag machen wir eine Stundensendung. Aber da heute ja viele Leute gearbeitet haben, für diesen halben Feiertag machen wir auch nur eine halbe Stundensendung. Muss ja so sein. Aber ich begrüße Sie trotzdem alle ganz, ganz herzlich.
Das tue ich auch. Und das ist ja auch relativ einfach zu machen, indem ich alle begrüße, die unsere Sendung hören. Und dieser heilige Abend, der hat für mich schon so seine Probleme. Ja, ich möchte sagen, er hat Probleme bei mir erzeugt. Aber ich will da nichts Böses zu sagen. Heinz.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, schon mal ein frohes Weihnachtsfest wünschen, das jetzt in den nächsten Tagen über die Familien hereinbrechen wird. Hoffentlich sieht man sich denn mal wieder in größeren Kreise und hat eine schöne Zeit zusammen. Und wenn es denn mal zwischendurch Zeit ist, kann man ja auch unsere Sendung hören.
Ja, die kann man ja immer hören, weil wir ja nicht nur immer up-to-date sind, sondern immer down-to-loaden sind. Aber wollen wir doch einfach mal zu den Themen kommen.
Ein schönes neues deutsches Wort, weil wir down zu loaden
ja,
sind.
Ja, nur man muss ja mit der Zeit gehen, ja. Weihnachten verteilt man ja Geschenke, in aller Regel. Und wir werden ja in aller Regel auch beschenkt mit höheren Abgaben, höheren Steuern. Und auf diese höheren Abgaben gibt es dann wieder höhere Steuern. Das heißt also, sagen wir mal so ein bisschen merkwürdig klingenden Beteuerungen von unseren Ministern und ähnlichen Kerlen, die dann sagen, dass die Mineralölkonzerne die Preise manipulieren und so. Ich würde sagen, wenn das ehrliche Politik wäre, für den Bürger ehrliche Politik, dann wären Steuern auf solche Produkte wie zum Beispiel Benzin eine Konstante. Aber so verdient der Staat jedes Mal, wenn der Mineralölkonzern mehr kassiert, kassiert auch der Staat mehr mit und regt sich dann anschließend für mich scheinheilig hinterher darüber auf. Genauso beim Strom, auch hier. Aber ich habe den Eindruck, beim Strom tut sich etwas. Zumindest bei mir hat sich etwas getan. Mein Stromanbieter war bisher vom Preis her mit 20,8 Cent pro Kilowattstunde nicht der billigste, aber ich war's denn zufrieden. Nun wollte er aber erhöhen und hat derart daneben gegriffen, dass ich jetzt 27,35 Cent bezahlen soll pro Kilowattstunde. Oh. Und da habe ich nun gedacht, aber das ist noch nicht so viel, ich habe mit Leuten gesprochen, die sollen noch mehr zahlen. Da habe ich nun gedacht, also jetzt reicht es. Ich weiß, es gibt viele Anbieter, die günstiger und die billiger sind, und habe mich mal umgesehen. Und dann ist etwas passiert, das habe ich nicht geglaubt. Da kamen Anzeigen in der Zeitung mit Strom für 19,9 Cent, inklusive Mehrwertsteuer, inklusive aller Abgaben und mit einem monatlichen Grundpreis von 6,99 Euro. Also sagen wir mal 7 Euro, 84 Euro Grundgebühr im Jahr und 19,9 Cent pro Kilowattstunde. Keine Vorauszahlung, keinen Vertrag, man kann sofort wieder aussteigen, keine Hintertür, sondern einfach nur billig Strom kaufen. Also habe ich gedacht, das gucke ich mir an. Nun kannte ich aber dieses Unternehmen. Die verkaufen nämlich zum Beispiel Öfen, Holzöfen und auch Brennmaterial dafür, sind letztens umgezogen und bin ich einfach mal hingefahren, hab Tag gesagt und so, wir haben uns unterhalten und ich habe mit ihm gesprochen, mit dem Inhaber, und er hat mir gesagt, tja, wir machen es, wir können es einfach. Ich sage ihm, was ist, wenn ihr die Preise nicht halten könnt und irgendwann sagt er dann nächstes Jahr hier Age, Pech gehabt und so und die Leute sitzen auf dem Trockenen. Hat er gesagt, warum denn? In den letzten Jahren ist der Strompreis an der Leipziger Strombörse kontinuierlich gesunken, sagt er, aber die Unternehmen verlangen mehr Geld dafür. Ich sag, ja gut, und ich sag, und wie lange könnt ihr den Preis garantieren? Er sagt, nee, wir garantieren nichts, wir können es ja nicht garantieren bei unserer Kalkulation. Aber wir sehen, dass der Preis weiter runtergeht. Und wir gehen davon aus, dass wir diese 19,9 Cent für das ganze Jahr 2013 halten können. Ich sag, und dann? Sagt er, dann wird's billiger. Ja, da ich aber ja selbstständig bin und auch Gewerbe habe und auch ein bisschen mehr Strom brauche, gab es dann noch einen obendrauf, nicht für 6,99 Euro wie der Privatmann, sondern für 7,99 Euro Grundgebühr pro Monat konnte ich den Stromvertrag jetzt abschließen. Naja, Vertrag kann man ja nicht sagen, mit einem Monat ohne Vorauszahlung, für 19,5 Cent. So, jetzt bin ich über 7 Cent billiger als bei meinem bisherigen Anbieter. Bei meinem Stromverbrauch macht das im Jahr eine Ersparnis, Grundgebühr und Strom von 807 Euro aus. So, Kinders, jetzt könnt ihr euch hinsetzen, könnt ihr ausrechnen, wie viel Kilowattstunden ich im Jahr verbrauche. Aber 800 Euro ist doch eine Nummer.
Ja, aber gibt's denn nur im Westerwald oder agiert der auch hier in Köln?
Nein, ich weiß nicht, wo der überall ist, aber man sollte sich einfach mal danach erkundigen, denn offensichtlich ist das ein Unternehmen, welches bundesweit arbeitet und die wollen auch noch andere Dinge. Also hier, wo ich war, das ist quasi ein Unterhändler oder Agent oder wie auch immer man das nennt, so ein Vertrieb dafür. Die wollen nämlich dezentral überall auch noch, es ist übrigens 100% Ökostrom, überall auch noch Solarfelder aufbauen. Das heißt, die mieten quasi das Hausdach von jemand, montieren da Solaranlagen drauf, übernehmen sämtliche Kosten, machen ein vernünftiges Angebot für den Hauseigentümer und schaffen so Inseln, damit sie nicht die riesen Durchleitgebühren oder sonst was haben müssen. Also es scheint ein neues, besseres Konzept zu sein. Und tja, ich muss sagen, es ist für mich eine Sensation, denn 800 Euro ist für mich viel, viel Geld.
Ja. Also ich glaube, wir brauchen diese Sensation. Und wir brauchen nicht diesen Herrn Altmaier, der mit dem Fahrrad jetzt seit Neuestem immer durch die Gegend fährt. Mhm. Das sind alles, da werden wir ja überall abgezockt, wenn es nach dem geht. Mhm. Denn der sagt immer, wenn dann die Firmen, die viel Strom brauchen, die sollen nicht so viel bezahlen, macht alles der arme User, macht alles.
Ach, ich finde das doch verlogen bis zum geht nicht mehr. Ja, die Firmen, zum Beispiel Metallindustrie oder sonst was, die wirklich die Gewinne einfahren, die werden geschont, die zahlen teilweise gar nichts dafür von diesen Zusatzkosten. Aber hier die Straßenbahn oder sonstige Sachen, wo alle die auch wenig Geld haben, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, da würden denn die vollen Zulagen dann erhöht, damit die ihre Preise erhöhen müssen. Kinders, wenn man das Geld denen, der Großindustrie, so hinten reinschiebt, denen es gut geht und dem kleinen Mann aus der Tasche zieht, ich weiß es nicht. Also denen wünsche ich, dass man zu Weihnachten einen Spiegel schenkt, wo sie mal ungeschminkt hineingucken müssen, ob sie sich dann nicht vielleicht doch ein bisschen schämen und nächstes Jahr ein bisschen besser Politik machen, auch für den kleinen Mann, denn der trägt das Land und nicht die Großen.
So, also das ist bestimmt ein riesiges Thema, was wir auch öfter angehen müssen. Das kann man nicht mit einmal.
Ich wollte nur noch sagen,
so schnell.
Ja, wenn sich das jemand mal ansehen will und vielleicht auch gucken will, ob in seiner Region sowas möglich ist, man findet unter ökoflamm.de, also oeco-flamm, wie die Flamme.de. Da findet man den Anbieter, wo ich da hingegangen bin. Und da gibt's auch den Link, wo er wieder den Strom herbekommt. Und da findet man auch in anderen Gebieten so etwas. Also 19,9 Cent für einen Privatmann. Sucht mal danach und keine Angst. wer wechselt. Und selbst wenn der neue Anbieter pleite geht, weil er zu billig ist oder sonst etwas, oder aus dem Markt gedrängt wird, weil die anderen nun weniger Kunden haben, selbst dann, der Grundversorger ist gesetzlich verpflichtet, den Strom weiterzuliefern. Man merkt davon nichts, wenn der Anbieter wirklich pleite geht, denn es geht einfach weiter. Vielleicht dann nicht im billigsten Tarif, aber da kann man immer noch sagen, entweder so oder ich gehe wieder zu einem anderen. Das ist mittlerweile zumindest eine positive Sache, die unsere Regierung da installiert hat, dass wir auf jeden Fall Strom bekommen. Fertig.
Tja, Strom. Ich bin am Denken darüber, dass ich, ich habe so ein Haus im Hunsrück, das ist auf so einer, steht auf so einer Kippe, auf so einer Solarkippe. Also das ist nicht besonders gut für Solar, ist aber auch nicht schlecht für Solar. Und ob ich da nicht ein Schnippchen schlagen soll, denn im Jahre 2019, da fällt ja die Genehmigung der Nachtspeicherheizung weg.
Man denkt darüber nach, das weiterlaufen zu lassen.
Soll wegfallen, soll wegfallen. Und da hat man jetzt einen Rückzieher gemacht. Und jetzt will man sogar diesen Nachtstromleuten, den will man sogar ein besseres Angebot machen. Weil diese Heizkörper können als Akkus fungieren. Da kann man was reinpusten an Strom, wenn man zu viel hat, und kann letztendlich das dann heizen lassen. Und diese Leute sollen sogar jetzt 10% weniger bezahlen für den Strom, der sonst immer so böse war. Dieser Nachtstrom war ja böse. Man hat irgendwas benutzt, was zu stark war. Und da musste man ja eigentlich drunter leiden, denn das waren ja die Leute in 2019, die wurden also schon madig gemacht, schafft eure Dinge ab, das wird zu teuer, wird zu teuer. Und jetzt lache ich mich kaputt, dass in meinem Haus Nachtstrom Heizkörper sind, die jetzt gebraucht werden als Puffer. Heizkörper. Ist das nicht toll?
Wenn du natürlich auf Solarenergie setzt und hast die Nachtspeicherheizungen, die ja Wärme speichern, keine Energie in elektrischer Form, dann fällt denn mehr Energie an in der Zeit, wo du an sich gar keine Heizleistung brauchst. Denn im Sommer haben wir längeren Sonnenschein, aber im Sommer brauchst du an sich keine Heizung. Also frage ich mich, was soll das, wenn man die Energie, die über die Solarzellen kommt, in den Nachtspeicherheizungen speichert. Denn die Öfen sind auch nach 2 Tagen leer, müssen also dann wieder aufgeladen werden und die Wärme geht irgendwo hin, die ist in deinem Haus, dann musst du also dann eventuell eine Klimaanlage parallel installieren.
Na gut, für den Sommer ist es ja weniger gedacht, heizen tun wir ja im Winter. Und da haben wir es dann wirklich so, an diesen wirklich sehr, sehr kalten Tagen, da ist das Wetter in aller Regel schön, da haben wir keinen Regen oder Schnee, sondern wenn es wirklich schweinekalt ist, dann haben wir klaren Himmel und dann brezelt die Sonne auch im Winter genug runter und da kann man damit natürlich auch für die Nacht schon mal diese Nachtspeichergeräte tagsüber aufladen mit Solarstrom.
Genau, darauf hoffe ich ja. Und ich hoffe, dass ich die Heizung behalten kann. Denn damit, das ist eine ganz saubere Sache, eine ganz saubere Heizung. Ich brauche keinen Schornsteinfeger, ich mache nichts in der Luft. Ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Keller für Heizöl. Ich brauche keinen Platz, um Gasflaschen zu speichern. Das ist ganz einfach, das ist Elektro. Und das liegt mir sehr nah, weil ich das ja sogar studiert habe. Ich habe ja sogar Energietechnik studiert. Und mit dieser Energietechnik von damals, da war die Nachtspeicherheizung, war schon ein Begriff und war schon ein Produkt, was zu fördern war. Und das war ja damals ja auch so, in den 60er Jahren. Da wusste man noch nichts davon, was mit dieser Sonnenenergie passiert.
Heinz, magst du mal zu Wort kommen oder soll ich mit der nächsten schlechten Nachricht weitermachen?
Ich habe ja nichts zum Schimpfen. Ich habe ja mal was anderes. 40% aller Bundesbürger ab 14 Jahren hat heute ein Mobiltelefon mit berührungsempfindlichen Bildschirmen. Bei den unter 30-Jährigen sind sogar 2/3. Und wenn man bedenkt, im Jahre 2012 waren 70% aller verkauften Handys Smartphones. Das heißt, dieser Kleincomputer, den man so immer dabei hat, ist ja das Tor zum Internet oder Tor zu E-Mails. Für Firmen bietet das auch ganz neue Möglichkeiten. Der Bitkom-Verband hat mal so einen Arbeitskreis zusammengestellt und die haben mal darüber nachgedacht, was müssen Firmen machen, wenn sie auch in diese mobile Welt rein wollen. Da sind wir also beim Thema Apps. Die 21 Millionen Deutsche, sagen die, nutzen mittlerweile diese Apps, also diese kleinen Programme, die auf den mobilen Endgeräten laufen. Seit 2010 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Und es gibt sogar viele, die sogar über 40 mobile Anwendungen drauf haben. Wenn man jetzt in Firmenumfeld denkt, ist das ja weniger das Spielen oder die Nachrichten nur zu gucken, denn das ist gut abgedeckt. Aber auch Firmen können das für sich hier nutzen. Es wird ja heute schon viel mobil gemacht. Wenn man zum Beispiel ein Paket von der Post kriegt oder von Hermes oder UPS kriegt, dann muss man auf so einem mobilen Gerät unterschreiben, dass man das Paket erhalten hat. Damit ist es direkt dann im Warenwirtschaftssystem drin. Oder wenn man im, wie es auf Neudeutsch heißt, Facility Management, also bei Hausmeistern guckt, die haben auch vielfach schon Geräte dabei mit Barcode-Leser, damit sie sehen können, an welchen Stellen was ist. Oder wenn sie irgendwelche Auffälligkeiten haben, dann scannen sie den Barcode an des Ortes und geben dann ihre Sachen ein. Und damit ist das dann auch schon wieder in dem System drin. Natürlich können jetzt diese weit verbreiteten Handys, die wir haben, können natürlich auch weiter eingesetzt werden. Wenn man es richtig macht. Nehmen wir mal nur einen Aspekt. Die Verbindung zum Endkunden. Also ich habe eine Organisation, die irgendetwas an den Endkunden ranbringen will, sei es nun eine Ware, eine Versicherung und Dienstleistung oder sonst etwas. Dann kommt es sehr darauf an, wenn ich sage, okay, ich will eine App. Ich möchte gerne meinen Kunden mir zusätzliche Leistung bieten. Dann kommt es natürlich sehr genau darauf an, was will ich wirklich machen. Und da ist es notwendig, das zu definieren, was man machen möchte. Ob ich einfach nur Produkte präsentieren will, wenn ich zum Beispiel einen Außendienstler habe, der hat dann eben seinen Katalog auf dem Handy oder auf dem Tablet drauf. Oder möchte ich komplette Business-Prozesse darin abbilden? Das heißt dann natürlich auch wieder viel mehr, denn ich habe dann ja nicht nur Daten auf dem Tablet, sondern ich muss ja auch wieder mit dem Warenwirtschaftssystem in der Firma kommunizieren. Das heißt, ich muss einen Internetzugang haben, also ich muss eine Verbindung zum Haus aufbauen, zum intern aufbauen. Ich muss an meine Serverdaten rankommen, an meine Firmendaten rankommen. Und dann schlagen die ganzen Sicherheitsleute ihre Hände über dem Kopf zusammen. Ja, aber wenn du da draußen rumläufst oder du hast vielleicht sogar dein eigenes Bring Your Own Device, ist ja ein Modetrend, also bring dein eigenes Gerät mit. Wenn ich dich da einfach so mit reinlasse, wie halte ich denn meine Daten intern sicher? Denn gerade Android-Handys sind ja der neue Hit bei den kriminellen Gangstern im Internet. Die versuchen dafür Schadcode zu entwickeln, um einfach an Daten oder an Informationen ranzukommen. Denn da ist ja auch noch ein Aspekt, so ein Handy weiß ja, wo ich bin. Oder so ein Smartphone, Entschuldigung, dass ich Handy sage. Ein Smartphone weiß, wo ich bin. Es hat GPS drin, es hat eventuell eine Kamera drin, hat ein Mikrofon drin, hat Lagesensoren, hat alles Mögliche drin. Und wenn ich denn da eine Verbindung aufbaue und ich kann die abhören, weiß ich auch, wer das ist und wo es ist. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch wieder nutzen, wenn man ein örtlich begrenztes oder eine Zielgruppe erreichen will, die an einen Ort gebunden ist. Entschuldigung. Also wenn man sagt, okay, geh in den Laden, dann ist natürlich interessant zu wissen, welcher Laden der nächste ist. Und wenn der Außendienstler das weiß, dann ist das auch besser. Also wenn man sagt, ich will eine App, dann muss man genau definieren, was möchte ich bei wem erreichen. Man muss den Mehrwert dazu definieren, die Zielgruppe haben soll. Und dann müssen sie alle in einen Topf. Da muss die Fachabteilung, die IT, die Datenstützer und sogar der Betriebsrat muss mit rein, denn oft sind es ja auch personenbezogene Daten, die da hin und her gehen. Und die müssen natürlich auch geschützt sein, selbst wenn es nur der Vertreter ist, der draußen ist und seinen Leuten und seinen Kunden was erklärt. Der weiß ja auch denn der Betrieb, wo er ist und kann im Prinzip auch tracken oder nachverfolgen, wo er sich aufgehalten hat, ob er denn wirklich die ganze Zeit gearbeitet hat oder nichts oder irgendwo mal sich einen Kaffee getrunken hat. Dazu kommt Kosten. Das Ganze ist relativ teuer, denn man hat ja die Kosten nicht nur einfach das Programmieren, sondern muss erst das Konzept machen, dann wird eben entwickelt, dann muss das Ganze getestet werden. Das ist extrem wichtig. Es hat keinen Zweck, eine App rauszugeben, die unsicher ist oder die nicht gut, die zu oft abstürzt oder sonst was. Die in den Foren werden die direkt zerrissen und damit war es denn. Dann muss man sehen, auf welche Hardware das sind. Wir hatten ja in der Fernsehfolge 93 und 94 den André J. Meissner von Adobe da. Der hat uns ja mal gezeigt, wie man so Apps bauen kann oder umsetzen kann und vor allen Dingen, wie man feststellen kann, auf die Bildschirme passen. Denn wie war das bei Facebook? Gehen täglich 7000 verschiedene Smartphones auf die Webseite oder 7000 verschiedene Geräte auf die Webseite drauf mit verschiedenen Auflösungen, verschiedenen Betriebssystemen und was es da noch so alles für Unterschiede gibt. Und das muss man dann natürlich bei einer App auch vorher abschätzen können. Und dann kostet natürlich auch noch der Hosting, der Betrieb, der Support, die Weiterentwicklung einer App, die Zielgruppe, die erreicht werden soll, antwortet vielleicht zurück. Dann muss ich natürlich auch einen Kundendienst dafür aufbauen, um die zufriedenzustellen. Denn unzufriedene Kunden gibt es sehr schnell und die sind mittlerweile tödlich, weil das Internet alles sehr transparent macht. Was an Apps gibt oder wie man rangehen kann, haben wir ja auch in der Fernsehsendung schon gesagt. Zum einen gibt es die nativen Apps, also das heißt, ich setze mich wirklich her, programmiere das Ding in iOS oder für Java, in Objective-C für iOS, für Java, für Android oder was man eben hat und muss denn aber für diese ganzen Endgeräte auch die entsprechenden Software-Development-Kits haben. Das heißt, es gehört einem natürlich das ganze Gerät, man kann drauf machen, was man will, man ist nicht in einer wirklich begrenzten Sandbox, man darf, wenn der Anwender es erlaubt, auf alle möglichen Sachen zugreifen, aber man muss sehr viel programmieren, das ist teuer. Dann gibt's die nackten Web-Apps, das sind also im Prinzip Webseiten, die speziell für Mobile-Phones gebaut worden sind. Die sind einfacher zu warten, sind billiger in der Wartung, weil es nur ein zentrales Tool gibt. Man hat also keinen Rollout von Software später wieder, also Update-Service für Software. Aber sie sind auch unflexibler. Mal sehen, was mit HTML kommt ja jetzt so langsam. Da wird sicherlich ein bisschen Interaktivität mehr geben, ein bisschen Präsentationsmöglichkeiten. Aber man ist natürlich immer in dieser Sandbox des Browsers drin und kann nicht auf alle Dienste zugreifen. Und da gibt's eben, was wir im Fernsehen gezeigt haben, diese hybriden Apps. Das ist eine Mischung zwischen einer Webseite, also das Aussehen ist im Prinzip eine Webseite. Da sind dann eben Programme angeheftet, die auch auf die Geräte zugreifen können. Und damit kann ich denn meine App bauen. Achso, dann gibt's natürlich, man kann da einfach ein ganz normales Portal bauen. Wer will das denn nicht? Wer will das denn wirklich noch? Wenn man denn das Programm fertig hat, man hat die Zielgruppe erreicht, dann gibt es nur noch die Sachen mit den Kosten, die man hat. Denn wenn man zum Beispiel bei Apple, Google oder Microsoft ist, dann wollen die von dem Verkaufspreis der App Geld haben. 30% ist im Moment üblich. Aber auch über die Transaktionen, die über diese App abgewickelt werden. Wenn also zum Beispiel ein Verlag eine App rausgibt, auch wenn sie kostenlos ist, und sagt, okay, du bist jetzt mein Abonnent, du zahlst für das Zeitschriftenabo Abo 1 Euro pro Monat, dann wollen die Plattformbetreiber davon 30% haben. Das muss einem klar sein, dass damit dann auch ein Teil des Umsatzes weggeht. So, jetzt habe ich so lange geredet, jetzt habe ich euch, glaube ich, alle tot geredet.
Rede, dass ich im Moment 5 Euro gewonnen habe.
Ja, ist doch. Wieso 5 Euro gewonnen?
Weil ich habe mir jetzt für den Nivea Newsletter registrieren lassen und 5 Euro Willkommensgeschenk habe ich mir gesichert.
Aha.
Na, da kriegst du natürlich genügend Schmiere, die du dir irgendwo hinschieben kannst.
Genau, und das werde ich auch wieder abbestellen, aber jetzt kriege ich erstmal ein Newsletter. Ist doch schön.
Das oder? Heißt, du spielst, und während der Heinz Euro arbeitet, Creme. Spielst du da mit deinem Computer rum.
Ja. Ja,
gut. Dann haben wir das wenigstens mal rausgekriegt. Heinz, du hast zweimal einen bestimmten Begriff verwendet und ich wollte eigentlich über etwas anderes sprechen, aber ich denke, jetzt ziehe ich mal diese Geschichte hier vor. Der Norman Joseph Woodland ist gestorben vergangene oder vorvergangene Woche. Mit 91 Jahren ist er ein schönes Alter und kaum einer kennt ihn. Und dennoch, ohne Woodland sähe unsere Welt in vielen Bereichen anders aus. Denn Woodland gilt als Erfinder des Barcodes. Mhm. Woodland hat bei seinen Großeltern, die in Florida irgendwo am Strand gewohnt haben, hat er immer wie viele Kinder im Sand gespielt und auch gemalt und gemacht. Und er war bei den Pfadfindern und da ist üblich, dass man Morsezeichen lernt. Und da hat er eben Morsezeichen in den Sand gemalt. Und hat sich die angeguckt und hat aus irgendeinem Grund die nach unten gezogen, also diese Striche, zu Säulen gemacht. Und das war eigentlich, so wird erzählt, der Ursprung für den Barcode. Er wusste noch nichts damit anzufangen, aber er wusste ja, Morsezeichen sind Informationen. Und wenn man die jetzt so vergrößert, war seine Vision, dass man die mit einer Maschine lesen könnte. Er hat noch eine zweite Version, und zwar einen kreisrunden Barcode. Den hat er auch gemacht. Bullseye nannte er das. Da hat er auch ein Patent dafür bekommen. Ich glaube, 52 war das. Und der war aber noch schwieriger zu lesen. Das Problem war, dass man das damals automatisch nicht lesen konnte. Man hat mit 500 Watt Glühlampen gearbeitet und mit einem Abtaster und hat versucht, das automatisch zu lesen. Aber die Maschinen waren alle viel zu groß. Es war also eigentlich gar nicht möglich, das automatisch zu lesen. Aber die Idee hat ihn doch nicht losgelassen. So, und dann hat er dann Zwischenzeit bei IBM angefangen zu arbeiten, bis zu seiner Pension und so weiter. Aber wir wissen ja im Grunde, was daraus geworden ist. Irgendwann.
Aber dann kam nachher die große Q3-Nummer, ne? Die hat alles in Schatten gestellt.
Ja, gut, es gab ja natürlich Weiterentwicklung. Aber eine Geschichte, die mit Norman Joseph Woodland zusammenhängt, sollte man vielleicht noch erzählen. Er hat nämlich immer getüftelt, er hat immer versucht, irgendetwas zu verbessern, zu verändern und so weiter. Und in den USA, da war es früher so, die haben ja früher schon viele und große Häuser gehabt mit Aufzügen. Und in diesen Aufzügen, da wurde Musik wiedergegeben. Nur, wenn man sich das mal so überlegt, vergangenes Jahrhundert, 40er, 50er Jahre, wie hat man denn da Musik wiedergegeben? Klar, man hat Plattenspieler da gehabt, man hat Schellackplatten abgespielt und hat das entweder im Aufzug mitfahren lassen oder über lange Leitungen da reingebracht. So, und das war alles doch ziemlich schwierig und komplex. Die Sachen, die sind laufend ausgefallen und so. Und das hat er sich dann mal angesehen und dann hat er da versucht, diese Fahrstuhlmusik, die Wiedergabe zu verbessern. Und da hat er Ärger mit seinem Vater gekriegt. Er wollte die von Tonbändern abspielen dann. Die kamen damals gerade so in den aus dem kommerziellen Bereich raus. Aber sein Vater hat ihm das dann untersagt und er hat gesagt, Fahrstuhlmusik ist eine Sache der Mafia. Und deswegen verbiete ich dir das. Mit Fahrstuhlmusik darfst du nichts zu tun haben.
Schön.
Also vielleicht kann man mal nachvollziehen, was das doch für eine Welt war, in der diese Menschen gelebt haben. Und dennoch hat er eine Idee gehabt und später ein Kollege von ihm hat es weiterentwickelt, die heute überall immer noch zu sehen ist, vielleicht auch in einer anderen und verbesserten Version.
Ja, wir könnten heute kaum an den Kassen bezahlen, noch wenn wir keine Barcodes hätten.
Ja.
Genau.
Aber wir können bezahlen, wenn wir kein Bargeld haben.
Aber wir können aber im Shop gucken, das kostet nämlich nichts.
Nee, gucken kostet nichts, nee. Und kaufen?
Ja, und da können wir sehen, was da für schöne Sachen gibt. Die können wir kaufen. Und deshalb sind wir am Ende.
Genau.
Ja, man kann ja auch dann noch Weihnachtsgeschenke kaufen für Leute, die man erst später besucht.
Und wir können uns bedanken bei denen, die uns beschenkt haben mit Spenden. Ja. Ich kann gar nicht den Leuten allen antworten. Ich muss es einfach so auf diese Art machen, dass es sind viele dabei, die auch in kleinen, wirklich kleinen Betrag gespendet haben. Aber der ist ganz genauso willkommen und wir freuen uns ganz genauso darüber. Also, frohe Weihnachten, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und?
Und? Daumen hoch und Tickets.
Immer einen Witz übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.